herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum 73. Hedgework Talk. Und wir sprechen heute ein sehr spezielles Anlagethema. Dazu komme ich gleich erstmal zu den Gästen Ines Bartsch und Paavo Bartsch von CIS Asset Management. Hallo.
Hallo.
Mein Name ist Joachim Althof und wir sprechen heute über Collateralized Loan Obligations. Das ist ein sehr spezielles Anlagethema, das aber auch gerade deshalb Opportunitäten für Anleger bedeutet, weil es eben so speziell ist und auch vielleicht schon von vielen nicht so gekannt wird und auch viele noch nicht die Opportunitäten sehen. Daher vielleicht auch mal, steigen wir direkt ein, Ihr Unternehmen CIS Asset Management ist ja gerade auf diese Anlageklasse spezialisiert. Vielleicht sagen Sie erstmal ein bisschen was zu sich, zur Historie des Unternehmens und dann steigen wir so langsam ins Anlagethema ein.
Genau, zu uns. Uns gibt es seit 2007. Wir sind ein Familienunternehmen, inzwischen in der zweiten Generation. Unser Vater hatte in den 90ern schon mit CLOs Berührungspunkte gehabt und 2007 sind wir dann in die Selbstständigkeit gegangen. Meine Schwester und ich sind so in 2012er Jahren mit reingekommen. Meine Schwester ist eher bei uns fürs Portfolio-Management zuständig und ich decke die Vertriebsseite bei uns ab.
Nee, wunderbar, dann stecken wir vielleicht ein bisschen genauer ein. CLO, Collateralized Loan Obligations, wie ist das genau aufgebaut? Worum handelt es sich? Mal vielleicht auch vielleicht ganz von der Basis her gesehen, wie baut sich das auf?
Genau, ein CLO, das muss man sich eigentlich vorstellen wie eine Unternehmensbilanz. Also ich habe die Aktivseite und die Passivseite. Auf der Aktivseite habe ich zwischen 150 und 350 dinglich besicherte Unternehmenskredite. Die Kredite sind alles Unternehmen, die ein EBITDA von mindestens 200 Millionen pro Jahr generieren, bedeutet recht große Unternehmen, die in bestimmten Industriegruppen und bestimmten Konzentrationsklassen untergliedert sind. Die Passivseite ist die Finanzierungsseite, die ist tranchiert in einem CLO. Man hat die oberste Tranche, das ist die AAA-Tranche, und man hat die unterste Tranche, die sogenannte Equity-Tranche oder auf Deutsch Anschubsfinanzierung. Die oberen Tranchen von AAA bis zur Doppel-B-Tranche haben alle einen festen Coupon und die Anschubsfinanzierung, also die Equity, bekommt den kompletten Überschuss. Zurzeit bei der AAA-Tranche hat man einen Spread in Amerika von um die 145 Basispunkte plus SOFA oder LIBOR. Die Anschubsfinanzierung, also das Equity-Part, hat man zurzeit Renditen von um die 12%.
Ja, so 12% über dem Einlagenzins, das ist ja doch schon eine ganze Menge. Aber man muss natürlich auch die Risiken dafür tragen. Stichwort Risiken, CLOs gehört ja zu den Asset-Backed Securities im weiteren Sinne. Und da klingelt es natürlich bei vielen Anlegern die Erfahrung aus der Finanzkrise, diese drei Buchstabenkürzel. Und da gibt es ja auch ein CDOs, das sehr ähnlich klingt, aber ich das richtig auch von Ihnen schon aus Ihren Unterlagen gelesen habe, nicht direkt vergleichbar ist und das vielleicht man wahrscheinlich auch direkt hervorheben sollte, dass es da sich um nicht eben diese Gruppe handelt, die in der Finanzkrise eine Rolle gespielt hat.
Genau, also allgemein bezieht sich der Begriff CDOs, also Collateralized Debt Obligations, auf Vehikel, die eben Schuldinstrumente halten, also Portfolios an Schuldinstrumenten. Das können zum Beispiel Anleihen sein, Hypotheken, also auch aus der Subprime-Krise bekannt, die Subprime-Hypotheken und auch teilweise andere CDOs halten können. CLOs beziehen sich allerdings auf Vehikel, die rein Loans, also Leverage Loans halten. Das heißt Unternehmenskredite, die hauptsächlich erstrangig besichert sind. Aufgrund dessen haben sie eben eine geringere Ausfallrate und eine höhere Erholungsrate oder ja Recovery Rate. Die Recovery Rate ist so durchschnittlich bei 60-70%. Und Unternehmenskredite haben eben eine sehr lange Historie. Also die Historie von Unternehmenskredite geht bis zu 1920. Also haben wir eine sehr lange Datenhistorie über verschiedene Zyklen. Und dadurch ist es eben auch besser, ja, zu berechnen oder einzuschätzen, wie sich Unternehmenskredite verhalten. Und zusätzlich sind CLOs, wenn sie auch aktiv bewirtschaftet von einem Team aus Experten, was historisch auch noch zu einem großen Performance-Unterschied geführt hat im Vergleich zu anderen ABS-Produkten.
Genau, es ist halt ein deutlicher Unterschied. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Autokredit habe, wie kann ich die Privatperson hintendran analysieren, die den Autokredit beansprucht? Da habe ich nicht so viel Datenquellen, wie wenn ich ein Unternehmen habe, das ein EBITDA von 200 Millionen pro Jahr erwirtschaftet. Da kann ich viel tiefer in die Daten gehen und es deutlich einfacher analysieren, als wenn ich jetzt eine Privatperson hintendran habe.
Okay. Um es vielleicht ein bisschen fassbarer zu machen, was für Arten von Unternehmen sind denn da sozusagen beteiligt oder wer von welchen Unternehmen sind Kredite in einem CLO typischerweise drin? Was sind die wichtigsten Branchen?
Genau, also über die Branchen, wir sind in alle Moody's und S&P-Industriegruppen diversifiziert in einem CLO. Im CLO sind nur Unternehmenskredite drin, die ein EBITDA von über 200 Millionen erwirtschaften. Die Besicherung bei diesen Unternehmen muss immer dinglich besichert sein und vorwiegend im ersten Rang besichert sein. Bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Airline habe, wäre die Besicherung die Flugrechte und oder das Flugzeug an sich. Das bedeutet, ich brauche immer eine Besicherung, die ich recht gut liquidieren kann und die auch in einer gewissen Art und Weise einen bestimmten Cashflow generiert.
Beispiele sind Burger King, Springer Verlag hatten Dell. Wir drin. Wir hatten aber auch genau Dell, Messer GmbH haben wir auch schon drin gehabt. Also es sind so Beispiele von Unternehmen.
Also grundsätzlich könnte jede Branche geeignet sein, wenn sie eben einen genügend Umsatz und Gewinn erwirtschaften und auch da besichern können.
Es ist dann noch abhängig, ob es eben so ein sogenannter ESG-CLO ist, also ESG-konform ist. Dann werden zum Beispiel Industriegruppen wie Oil and Gas oder Metal and Mining ausgenommen. Defense, aber diese Industriegruppen sind normalerweise sowieso geringer vertreten. Also bei uns in dem Portfolio sind es unter 2%.
Okay. Was für ein Volumen hat der CLO-Markt? Wie muss man sich vorstellen? Ist das ein sozusagen ein Massenmarkt, ein sehr großer Markt?
Ja, insgesamt ist es ein sehr, sehr großer Markt. Aktuell kaufen CLOs ca. 70% aller Loans ein in Amerika. Und wir haben ein Volumen von über 1.000 Milliarden. Also es ist schon ein sehr, sehr großer Markt, obwohl es immer noch nach wie vor als Nische gesehen wird. Also obwohl er 70% aller Loans einkauft. Also es ist schon ein größerer Markt, der über die Jahre gewachsen ist. In Europa ist es noch ein kleinerer Markt, da ist es ungefähr ein Fünftel vom amerikanischen Markt.
Okay, also ungefähr 200 Milliarden Euro in dieser Größenordnung.
Ja, ungefähr.
Okay, was ja auch nicht wenig ist. Okay.
Ein Fünftel, ein Viertel so in dem Dreh.
Okay, wenn Sie gerade da sprechen, dass als Nischenmarkt angesehen wird, ist das auch in Europa so, dass von Investoren auch noch oder bei Investoren merken, dass sie noch viel aufklären müssen, viel Aufklärung betreiben müssen?
Ja, das kriegen wir schon mit. Also oft, wenn wir potenzielle Investoren anrufen, hören wir als allererstes, das ist ABS, ist da nicht irgendwie die Subprime-Crisis durch entstanden? Man muss sich das halt genauer anschauen. Also der CLO-Bereich, wenn man sich da die Ausfallraten anschaut, die sind von 2008 bis 2013 bei unter 2%, bei um die 1,53%.
1,35 von 2008 bis 2013, kumulierte Verlustrate.
Genau, das ist die kumulierte. Jetzt hat es meine Schwester auf den Punkt gebracht, genau, laut Moody's bedeutet, das merken wir schon oft. Was halt das Schöne im CLO-Bereich ist, man kann sich eigentlich das Rendite-Risikoprofil selbst aussuchen. Bedeutet, wenn ich jetzt eher ein konservativer Kunde bin, zum Beispiel eine Pensionskasse, gehe ich eher in die oberen Tranche, wo ich einen geringeren Spread habe, aber auch ein geringeres Risiko. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Family Office bin, was mehr ins Risiko gehen will und ein Ertragsprofil, sagen wir mal, von über 10% hat, würde ich eher in die unteren Tranchen gehen. Bedeutet, man kann dann maßgeschneidert gucken, welche Tranche am besten zu sich selbst passen.
Wie sieht das bei Ihrer Kundschaft dann aus? Was wird da noch häufiger nachgefragt? Eher die konservative oder die risikoreichere, ertragsreichere Variante?
Genau, also wir haben vorwiegend Family Offices als Kunden. Das bedeutet, wir sind eher im risikoertragreicheren Bereich tätig, also im B-Bereich und in der Equity-Tranche. Das wird bei uns eher nachgefragt. Wir sind aber auch zurzeit dabei, zu überlegen, ein neues Produkt zu machen, wo wir eher die konservativere Seite abdecken. Das kommt dann immer hängt dann immer vom Kunden ab. Also meistens sagen uns die Kunden, wie das Rendite-Risikoprofil bei ihnen aussieht, in welche Region sie investieren wollen, sagen wir mal 50% Europa, 50% Amerika, ob sie ein ausschüttendes Mandat haben wollen, bedeutet, wollen sie alle 3 Monate die Coupons ausgezahlt bekommen oder wollen sie es reinvestiert haben und wie die Zielrendite aussieht, also zwischen 8% und 10% oder zwischen 6% und 8%. Und wir erstellen dann für jeden einzelnen Kunden ein eigenes Compartment, wo wir dann die jeweiligen Tranchen einkaufen und das den Bedürfnissen der Kunden dann dementsprechend anpassen.
Okay. Sie haben eben auch Produkt genannt. Also gibt es da auch dann Fonds, die Sie auch dann bündeln für mehrere Investoren?
Genau, wir haben einen Fonds, das Compartment Taunus. Da bündeln wir hauptsächlich Family Offices. Da können Family Offices investieren. Das geht auch über unsere Verbriefungsgesellschaft in Luxemburg. Aber normalerweise machen wir einen Segregated Accounts für die Kunden. Wir sind aber auch dabei, gegen Ende des Jahres so ein UCITS-Produkt zu machen, was dann liquider ist, wo wir in die oberen Tranchen von CLOs investieren.
Okay. Wie muss man sich das Renditeprofil vorstellen? Ich frage mich jetzt ganz allgemein, bei Anleihen, da schaut man sehr viel auf die Leitzinsen, das ist in USA, Europa, wahrscheinlich geht es ein bisschen runter jetzt erstmal auf Inflation, solche Geschichten. Wie spielt das auch für Ihr Geschäft bei CLOs eine Rolle oder ist das die Konjunktur eine wichtigere Komponente? Wie muss man sich die Entwicklung der Renditen im CLO-Geschäft vorstellen?
Ja, also in den oberen Tranchen, also alle geratete Tranchen sind entsprechend über dem Basiszinssatz, also in Europa über 3 Monats Euribor und in Amerika über 3 Monats SOFA und Equity kriegt den kompletten Überschuss. Das heißt, wenn man in die Equity-Tranche investiert, hat man 2 Komponenten der Arbitrage. Einmal die PO-Komponente, das heißt, ob entsprechend zum Beispiel Handelsgewinne erwirtschaftet werden und die an die Equity ausgeschüttet werden. Und auf der anderen Seite die IO-Komponente, also Interest-Only-Komponente. Das heißt, ob ein gewisser Zinsüberschuss erwirtschaftet werden kann. Und da muss man sich schon angucken, wie sind die oberen Tranchen? Sind wir gerade dabei, eben, dass es zusammenläuft? Und macht es Sinn, von der IO-Komponente in die CLO-Equity zu gehen? Oder macht es gegebenenfalls Sinn, mehr von der PO-Komponente reinzugehen? Also, und dann ist es auch noch abhängig von eben der Industriegruppenkonzentration und insgesamt vom Markttiming. Letztes Jahr war zum Beispiel bei CLO Equity primär, hat man so zwischen 7% und 9% erhalten. Bei den Mezzanin-Tranchen war man teilweise im zweistelligen Bereich unterwegs, also 12% bis 14%.
Okay, und der Trend der Zeit, sehen Sie, dass die Spreads noch weiter auseinandergehen, dass Sie Renditen eher steigen?
Ja, aktuell gehen die Spreads eher zusammen. Also letztes Jahr im AAA-Bereich waren wir bei 220 Basispunkte. Aktuell sind wir Top-Tier beim Top-Tier-CLO-Manager am Primärmarkt so bei 140 bis 145 Basispunkte in Amerika. In Europa ist es auch so bei um die 140 Basispunkte. Die ganzen Banken gehen eigentlich davon aus, dass es sich weiter verengt bis Ende des Jahres. Aber aufgrund der Wahlen in den USA, dass es schon zu einer gewissen Volatilität kommen kann und sich nochmal kurzfristig ausweiten kann. Aber bis Ende des Jahres ist der Trend grundsätzlich ja eine Verengung ist.
Wie sieht es mit der Liquidität aus, wenn Sie die im Portfolio haben und vielleicht der Investor dann auch, oder welche Fristen muss der Investor dann eingehen? Kann er überhaupt sozusagen wieder liquidieren und an sein Geld kommen oder muss er da bestimmte Fristen abwarten?
Es kommt darauf an, in welche Tranche man investiert. Also in die CLO Equity Tranche ist eher eine illiquide Tranche. Dadurch sind auch die Returns vergleichbar mit Private Equity. Also man hat da so eine gewisse Illiquiditätsprämie. Wenn man in den oberen Tranchen geht, ist es schon liquider. Es gibt im CLO-Bereich einen Sekundärmarkt, den sogenannten BIVIC-Markt, also Bid-Wanted in Competition. Das muss man sich eigentlich vorstellen wie so eine Auktion. Wir kriegen von den ganzen verschiedenen Banken täglich Mails zugeschickt, wo uns dann gesagt wird, Manager X verkauft eine Tranche 5 Millionen und es ist eine Doppel-B-Tranche und wir können dann Wir haben dann 2 Tagen Zeit, unsere Analysen zu machen. Wir können dann in 2 Tagen da mithandeln und können die Tranche praktisch mit ersteigern. Also es gibt einen Sekundärmarkt. In den unteren Tranchen im Equity-Bereich, den kann man auch mal handeln über den BIVIC-Markt. Da wird es dann aber ein bisschen illiquider. Und wenn man dann halt gegebenenfalls starke Volatilitäten am Markt hat, könnte es da auch Abschläge geben. In oberen Bereichen, AAA-Bereich, AA-Bereich, hat man nicht so starke Abschläge wie im Equity-Bereich.
Was sagen Sie den Investoren, wie lange sollte man investiert bleiben, wenn man sich dafür entscheidet für CLOs?
Also CLO Equity ist grundsätzlich buy and hold. Also da Mindestinvestment Horizont eigentlich 7 Jahre plus. In den oberen Tranchen raten wir eigentlich auch buy and hold. Das heißt ja 3 bis 5 Jahre Haltedauer.
Okay, jetzt haben wir schon einiges, auch jetzt einzelne Renditezahlen genannt, Spreads. Wenn man da vielleicht ein bisschen mal über langfristigen Schnitt sieht, Sie bieten das seit 2007 an, glaube ich, wurde es gegründet. Haben Sie ja vielleicht so eine durchschnittliche Rendite, die Sie erwirtschaften konnten für Ihre Kunden seitdem?
Genau, die durchschnittliche Rendite ist bei um die 11%. Hauptsächlich im CLO Equity Bereich, also in den untersten Tranchen von CLOs. Und worauf wir halt immer sehr Wert legen, ist antizyklisch auch einzukaufen. Also wie meine Schwester zum Beispiel gesagt hat, letztes Jahr, wieso sollte ich in die CLO Equity Tranche investieren, wenn ich da eine Rendite zwischen 7% und 9% bekomme, wenn ich auf der Doppel-B-Seite eine Rendite im Schnitt von 16% bekomme. Also wir gucken immer, dass das Timing genau stimmt und so sind wir dann auch zu dem Track Record von um die 11% gekommen.
Okay, und welchen Schwerpunkt haben Sie aktuell, wo Sie sagen, dass Sie aktuell auch eher antizyklisch investieren?
Genau, zurzeit ist unser Schwerpunkt im B-Bereich hauptsächlich. Also wir gucken uns sehr genau Doppel-Bs und Triple-Bs an. Aber hin und wieder gibt es auch CLO-Equity-Tranchen, die wir interessant finden. Was halt zurzeit eine große Rolle bei CLO-Equity spielt, ist, zu welchen Preisen die CLO-Manager die Kredite einkaufen. Zurzeit dadurch, dass sehr viele Investoren in die Kreditseite gehen, handeln 65% aller Kredite über 100. Bedeutet, da muss man sich genau anschauen, dass der CLO-Manager sehr nah an 100 oder leicht unter 100 die Kredite einkauft, dass er nicht ganz einfach zu teuer das Portfolio hochwärmt und dann nach 5-6 Jahren die 100 wieder zurückbekommt. Das sind dann so Sachen, die wir uns genauer anschauen müssen.
Gibt es vielleicht Branchen, die derzeit besonders interessant sind im CLO-Bereich?
Branchenspezifisch haben wir jetzt nicht so einen Einfluss beim CLO, also als CLO Equity Investor, weil wir hauptsächlich in die Minority gehen. Also wir kaufen so zwischen 5 bis 12 Millionen Stücke ein und kaufen nicht den Mehrheitsanteil ein. Wenn wir uns aber angucken, was die CLO-Manager hauptsächlich einkaufen, dann ist es eigentlich die Pharma-Branche, Business Services, Financials. Also das sind die Top-Sektoren, die bei uns in den Portfolien vorkommen.
Mhm. Ich habe eben Ihnen auf der Website auch gelesen, dass Sie Research, das extrem wichtig bei Ihnen ist, Daten auswerten. Mhm. Haben Sie da eigene Datenbanken, speziell Zugänge zu den Daten?
Genau, wir arbeiten nur mit eigenen Datenbanken. Das bedeutet, wir sind insgesamt wir sitzen in Eschborn, wir sind ein Team von um die 10 Mitarbeiter. Und das Hauptkern von uns ist diese Monatsreports, die wir von den kompletten CLOs bekommen, zu extrahieren in unsere Datenbanken und zu analysieren. Also ja, 6 Personen bei uns machen diese Analyse.
Alle Monatsreports, also es kann schon so um 300 Seiten umfassen, kontrollieren wir auf Fehler, das heißt auf Plausibilität, mathematische Logik und auf Vollständigkeit. Wir finden auch jeden Monat immer, oder nicht jeden Monat, aber wir finden öfters Fehler, die wir bereinigen müssen. Teilweise marginelle Fehler, die jetzt nicht so wichtig für die Analyse sind, aber teilweise wurde auch schon der Wasserfall falsch berechnet.
Okay. Sie sagen, Ihr Hauptansprechpartner oder Investoren kommen im Bereich Family Office oder auch andere institutionelle Investoren. Wenn ich jetzt als Privatanleger daran interessiert bin, gibt es dann, Indizes, ETFs, Fonds, die damit auch beschäftigen oder ist das eher was für die größeren Portfolios?
Ja, also es gibt mittlerweile CLO-ETFs, aber das ist hauptsächlich im CLO-AAA-Bereich. Was beim Puder vorhin angesprochen hat, den UCITS, vor den wir in der Planung sind aufzulegen, der wird höchstwahrscheinlich auch für den Retail-Bereich sein.
Okay, wie ist da die Timeline? Soll das noch dieses Jahr, 2024, in die konkreter werden dann?
Wir hoffen es. Also wir geben uns Mühe, dass wir es so schnell wie möglich fertigstellen. Wir sind da zurzeit mit den Anbietern am Sprechen. Drücken wir mal die Daumen, dass das dieses Jahr noch klappt.
Okay. Nee, wunderbar. Aber das ist natürlich, man darf auch nicht zu viel versprechen, wenn es um Produkte geht. Und das ist durchaus angekommen, dass Sie das da in der Planung sind und noch nichts natürlich ankündigen dürfen und wollen. Aber sind natürlich gespannt, wenn es dann sowas ist, wenn Sie was sagen dürfen, können wir ja gerne noch mal auch im Rahmen der Podcast-Serie sprechen.
Genau, da ist dann auch wieder das Timing wichtig, wann wir genau die Tranchen einkaufen, weil das ist ja unser besonderer Augenmerk, dass wir da nicht irgendwie einkaufen, wenn es der falsche Zeitpunkt ist.
Ja, da habe ich vollstes Vertrauen, dass Sie diesen Zeitpunkt genau erwischen und sich nicht treiben lassen, sondern auch abwarten, bis dann der Zeitpunkt gekommen ist, dass dann für die Investoren auch das bestmögliche Portfolio auch dann zusammengestellt haben. Vielen Dank, Ines Bartsch, vielen Dank, Paavo Bartsch. War sehr lehrreich für mich auch, das viel Neues zu erfahren über CLOs. Und wie gesagt, können wir gerne nochmal dann konkreter sprechen. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, geben Sie mir gerne einen Wink, wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist.
Machen wir. Super. Ja, dann vielen Dank.
Vielen Dank für die Zeit, genau, und noch eine schöne Woche.
Alles klar. Dann vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns. Ganz wichtig, drücken Sie das Knöpfchen für den Podcast, für das Video, wo immer Sie uns zuhören oder zuschauen. Und dann bis in 2 Wochen wieder für einen spannenden Hedgework-Talk beim nächsten Mal. Vielen Dank. Wiederhören.